In der heutigen Folge schauen wir auf die schwächste Börsenwoche des Jahres, Turbulenzen am Anleihemarkt und auf ein Unternehmen, das den Durchblick behält.
Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Christoph Bender
und René Aguilar.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, René, das ist mal definitiv eine Woche zum Vergessen, auf die wir jetzt hier gleich zurückgucken werden. Heute am Dienstag, den 11.03.2025.
Du sagst es, ja.
Ja, eine Woche, in der der DAX sich zwar mal wieder besser geschlagen hat als seine amerikanischen Pendants, das macht es allerdings nicht so wirklich besser. Du hast es gerade noch geschrieben, ich glaube gestern der schlechteste Tag in 2025.
Ja, genau.
Ja, gucken wir mal direkt auf die schwarze Woche. Da steht der DAX mit minus 2,5% auf Wochenbasis.
Das geht noch, ne?
Das geht sogar noch, verhältnismäßig gut sogar, wenn wir dann gleich mal direkt über den großen Teich gucken in die USA. Hier sieht es nämlich echt blutrot aus. Nasdaq minus 7,2% auf Wochenbasis und auch der S&P 500 liegt bei minus 6% auf Wochenbasis.
Krass, ja.
Ja, und da muss man noch berücksichtigen, René, für uns Europäer sieht das eigentlich noch schlechter aus, wenn wir parallel auch mal auf den Wechselkurs Euro-Dollar gucken. Das machen wir gar nicht hier so oft, aber diese Woche ist das durchaus mal ein Blick wert. Denn auch der Dollar ist anständig unter die Räder gekommen. Über 3% hat er allein in der letzten Woche gegenüber dem Euro abgewertet. Und das heißt, diesen Währungsverlust müssten wir dann eigentlich auf die minus 7,2 beziehungsweise die minus 6% nochmal oben draufschlagen.
Dann wird zweistellig, ne?
Dann wären wir bei fast 10% ja. Indexverlust in gerade mal einer Woche in den USA. Ja, gucken wir mal direkt auf die Gründe, René. Drei Dinge habe ich hier stehen. Arbeitsmarktbericht USA. EZB-Sitzung in der letzten Woche und PMI-Zahlen von Anfang der letzten Woche.
Ja, Wochen, genau, ne? Richtig.
Ich weiß nicht, in welcher Folge, ja. Reihenfolge,
fast,
aber
fast,
du startest.
Ja, nicht ganz. Ich habe die Thema mitgebracht, aber ja, die volkswirtschaftlichen Themen sind ja irgendwie fast schon sekundär. Vieles entscheidet gerade irgendwie so das politische Wirken, sei es in den USA oder auch hier in Deutschland.
Absolut, ja.
Und dennoch gehe ich mal eben kurz drauf ein, auf die genannten Themen, die du gerade gesagt hast. Ich fange in den USA an, also der ISM, der Dienstleister, wurde veröffentlicht, ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit der US-Wirtschaft. In diesem Falle bezogen auf die Dienstleistungsbranche. Und im Februar hat sich die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche beschleunigt. Der ISM-Einkaufsmanager-Index für das nicht verarbeitende Gewerbe stieg auf 53,5 im Vergleich zum Vormonat 52,8, was über der Prognose lag und über der Wachstumsschwelle von 50, also durchaus positiv. Genau. Der zweite wichtige Datenpunkt aus der letzten Woche betrifft den US-Arbeitsmarkt, du hast es gerade schon angedeutet, auch super spannend und wichtig, vor allem hinsichtlich der Fed und möglicher Zinsschritte, die womöglich nochmal vollzogen werden. Im Februar wurden in den USA 151.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, weniger als die erwarteten 170.000. Die Arbeitslosenquote stieg leicht von 4,0 auf 4,1% und die Zahl der Arbeitslosen erhöhte sich auf 7,1 Millionen. Zusätzlich wurden neu geschaffene Stellen für den Januar nachträglich leicht nach unten korrigiert. Ja, aber alles in allem, glaube ich, ein solider US-Arbeitsmarktbericht ohne großartige.
Immer noch sehr robust.
Ja, absolut.
Fast noch nahe Vollbeschäftigung. Noch.
Ja, noch, ja, genau. Ohne großartige Überraschung. Und das hat den Markt jetzt auch nicht ganz so tangiert. Erst nach Bekanntgabe leicht positiv, dann ist der S&P 500, Nasdaq dann leicht negativ geschlossen, aber es hat viel mit den anderen Themen dann auch zu tun
gehabt.
Kommen
wir gleich auch nochmal drauf, genau.
Genau. Und was in Zukunft dann nochmal spannend sein wird, was Elon Musk macht in den USA, die Reduktion der staatlichen Beschäftigten, das war noch nicht großartig schlagend jetzt in diesem Bericht, das dürfte dann in dem nächsten Arbeitsmarktbericht zu sehen sein. Ja, schauen wir mal drauf. Kurz nochmal nach Europa. Die EZB hat letzte Woche Donnerstag zum 6. Mal in Folge den Leitzins gesenkt, diesmal von 2,75 auf 2,5%. schon eine Reaktion auf die schwache Wirtschaftslage hier in Europa und steigende Unsicherheiten. Wir kriegen es links und rechts leider alle mit. EZB-Chefin Christine Lagarde betonte aber, dass zukünftige Zinsschritte jetzt auch von den wirtschaftlichen Daten abhängen. Ich meine, da sagt sie immer. Aber ich glaube, dass zumindest das, was eingepreist war, diese massiven Zinsschritte bis zum Jahresende, vielleicht nochmal mit einem größeren Fragezeichen jetzt versehen werden. Aber auch da muss man drauf schauen. Ich glaube, die Großwetterlage hat sich ein Stück weit auch schon geändert. Absolut. Mit den Bazookas, die hier überall gezündet wurden. Und da muss man aufpassen, auch die Fed muss aufpassen, dass irgendwo die Inflation nicht wieder ansteigt und auf der anderen Seite dann die Zinsen massiv gesenkt werden. Aber ja, wir haben es letzte Woche mitbekommen, die EZB hat kurzfristig oder am kurzen Ende die Zinsen gesenkt, Christoph. Am langen Ende ist das nicht ganz gelungen.
Ja, da kommen wir gleich definitiv auch nochmal drauf zu sprechen. Es war auch einiges am Rentenmarkt los. Dazu kommt aber auf jeden Fall, wenn wir jetzt mal den Rückblick weitermachen, dass die komplette Anfangseuphorie an den Märkten rund um das Einlösen der ganzen Wahlversprechen von Donald Trump mittlerweile mehr als verflogen sind. Das Ganze ist mittlerweile eher in Angst umgeschlagen, kann man glaube ich sagen, dass vor allem aufgrund seiner erratischen Zollpolitik negative Auswirkungen tatsächlich auch auf die US-Wirtschaft sich breit machen könnten. Trump-Session ist das neue Zauberwort der Stunde. Ich habe es gestern allein ein paar Mal gelesen, also quasi frei übersetzt die Sorge, dass Donald Trump das Land echt in die Rezession führen könnte. Und man sieht das auch an seiner Zollpolitik. Da hat er jüngst zwar die Zölle für Waren aus den Nachbarländern Mexiko, Kanada vorerst wieder ausgesetzt, sofern die Waren dann unter das Freihandelsabkommen fallen würden. Ein paar Minuten später droht er dann Kanada allerdings wieder mit weiteren Zöllen, besonders im Bereich Landwirtschaft. Also Planungssicherheit sieht er definitiv.
Ich wollte gerade sagen, ein Hin und Her und Unsicherheit. Tun der Börse halt leider dann nicht gut, ne?
Das ist ja, so. Und übrigens, du hast gerade Elon Musk mal ganz kurz angesprochen, bevor wir gleich ohnehin wieder auf ein paar Unternehmen zu sprechen kommen. Mit der größte Verlierer in den USA gestern waren die Aktien von Tesla.
15% gestern, ne?
Gestern 15%, in den letzten 7 Tagen waren es fast 30% an Wert und mittlerweile fast 50% auf Jahresbasis, die Aktie verloren hat. Ja, das sieht meiner Meinung nach mittlerweile schon auch ganz klar danach aus, dass Tesla hier auch so ein bisschen unter dem politischen Engagement von Elon Musk anfängt zu leiden. Und das ist schon auffällig, nicht nur in China, sondern auch in Europa ging der Absatz des Unternehmens zuletzt deutlich komplett gegen den Branchentrend zurück.
Ich finde, das merkt man auch, wenn man sich privat irgendwie unterhält. So Tesla war vor 2-3 Jahren en vogue.
Mittlerweile schämt man sich schon fast davor,
einen coolen Tesla zu haben.
So schnell, kann sich das ändern. Ja, aber das nur ein kurzer Exkurs. Wir machen den Rückblick kurz komplett. Und es konnte eigentlich wirklich nichts dagegen halten. Am ehesten vielleicht noch der Goldpreis. Hier ging es lediglich um 1,8% nach unten. Eine Unze kostet aktuell 2.890 $. Da muss man allerdings auch den Wechselkurs eigentlich nochmal mit berücksichtigen. Beim Bitcoin ging es dann nochmal deutlicher nach unten, fast 11% Minus auf Wochenbasis. Bitcoin kostet aktuell ca. $79.000. Wo standen wir im Hoch? Ich glaube fast bei $110.000.
Ja, bei 110,
ja. Und ja, abseits der Korrekturen, René, du hast gerade indirekt darauf angesprochen, hat es ebenfalls deutlichste Turbulenzen am Rentenmarkt gegeben. Da guckt vielleicht gar nicht so unbedingt jeder hin. Aber das ist dann natürlich wahrscheinlich auch dem vermeintlichen Bruch mit der bisherigen Stabilitätspolitik rund um das Einhalten hier auch bei uns in Deutschland zum Thema Schuldenbremse geschuldet. 500 Milliarden Sondervermögen hat bestimmt jeder mitgekriegt für unsere Infrastruktur. Weitere Milliarden für die weitere Aufrüstung sollen in der Summe gegebenenfalls bis zu 1 Billion Euro neue Schulden in den kommenden Jahren bedeuten. Zahlen, wo ich glaube, dass man da vor wenigen Wochen wahrscheinlich im Leben niemals drüber gesprochen hätte. Ja, und das könnte vielleicht diese Woche noch unter den alten Mehrheitsverhältnissen im Bundestag verabschiedet werden, beziehungsweise müsste das Grundgesetz dafür sogar erstmal noch entsprechend angepasst werden.
Ein großes könnte, ne? Kann man da glaube ich...
ein Fragezeichen noch, aber ich bin mal gespannt. Gespräche haben heute bis tief in die Nacht angedauert und sollen heute fortgesetzt werden. Ja, wenn es auf jeden Fall dazu kommen sollte, dann ist es eigentlich relativ einfach. Das Ganze müsste ja irgendwie finanziert werden und das bedeutet, es käme ein gigantisches Angebot an Bundesanleihen auf den Markt. Und wenn das dann halt nur auf eine begrenzte Nachfrage stößt, dann wird das Ganze über deutlich höhere Zinsen reguliert werden müssen. Ja, und genau das hat der Markt dann eigentlich in der letzten Woche vorweggenommen oder schon mal eingepreist. Heißt, wir haben den fast größten Anstieg in kürzester Zeit seit der Wiedervereinigung bei deutschen Staatsanleihen gesehen, also seit Anfang der 90er Jahre. Die Renditen für 10-jährige deutsche Staatsanleihen sind Anfang der letzten Woche von circa 2,45% auf in der Spitze fast 3% gestiegen. Ja. Aktuell circa 2,82%. Das sind aber fast exakt die Höchststände von vor circa anderthalb Jahren. Und das waren wiederum die Höchststände seit Sommer 2011.
Und das, also, das meinte ich gerade mit dem Paradoxum, dass wir sehen, kurzfristig Leitzinsen werden gesenkt,
da, langfristige Zinsen gehen nach oben. Da, wo die EZB den Einfluss drauf hat, hinten reguliert es der Markt.
Im Zweifel Kreditzinsen, die dann auch wieder steigen. Ne? Also schon diffizil. Ja.
Ja, also wirklich Wahnsinn, was wir eigentlich in allen Bereichen an den Kapitalmärkten in der letzten Woche gesehen haben. Aber René, es gab auch ein paar gute Nachrichten und auch ein paar Gewinner, die ausnahmsweise vielleicht auch mal nicht nur aus der Rüstungsindustrie stammen.
So ist es.
Du übernimmst.
Genau, wir werfen den Blick, oder ich werfe den Blick auf Broadcom, Schwergewicht in der Halbleiterindustrie, unter letzte Woche Quartalszahlen veröffentlicht. Broadcom gehört zu den größten und wertvollsten Unternehmen der Welt. Wir sprechen hier von einem der 20 größten Unternehmen der Welt, bezogen auf die Marktkapitalisierung, Market Cap ca. 600 Milliarden US-Dollar. Was macht das Unternehmen? Broadcom, erst 1991 gegründet, ist bekannt für seine innovativen Chips und Technologien, die in einer Vielzahl von Geräten zum Einsatz kommen, von Smartphones bis hin zu Netzwerkinfrastrukturen. Ursprünglich begann sie als Unternehmen für Kabelmodem-Chips und sind nun einer der weltweit führenden Halbleiteranbieter geworden. Aber schauen wir auf die Zahlen. Trotz eines insgesamt schwachen Marktes, Christoph ist gerade schon drauf eingegangen, und der enttäuschenden Quartalszahlen von einem der Hauptkonkurrenten, Marvell Technology, hat Broadcom durchaus gut abgeschnitten. Die Erwartungen für das erste Quartal lagen bei 14,6 Milliarden US-Dollar Umsatz. Doch Broadcom hat mit 14,92 Milliarden überrascht, also Erwartungen geschlagen. Besonders im Bereich der Halbleiter erzielte das Unternehmen 8,21 Milliarden Dollar, knapp über der Prognose. Die bereinigte Gewinnprognose von 1,60 Dollar pro Aktie übertraf das Unternehmen ebenfalls. Da waren die Erwartungen bei 1,50 Dollar. Das operative Ergebnis von 10,1 Milliarden Dollar lag ebenfalls über den Vorhersagen. Also alles in allem wirklich sehr, sehr gut. Für das kommende Quartal erwartet Broadcom Erlöse von 14,9 Milliarden Dollar, was über den Marktprognosen auch wiederum lag. Und die Aktie reagierte darauf sehr, sehr positiv und stieg nachbörslich um mehr als 8%. Mit dieser starken Prognose für das zweite Quartal hebt sich Broadcom doch schon klar von den schwachen Ergebnissen seiner Mitbewerber ab. Aber ja, zu den vielen lobenden und positiven Worten kommt auch irgendwo was Negatives. Mit Blick auf die Aktie wird dann doch das ganze Dilemma vieler US-Aktien im laufenden Jahr sichtbar. So, Christoph, jetzt hole ich dich nochmal mit ins Boot.
Doch abverkauft worden,
genau. fürs laufende Jahr, welche Performance hat Broadcom hingelegt auf US-Dollar-Basis? Boah, schwere Frage. Ich hätte total daneben gelegen.
Ich vermute, dass auf jeden Fall ein deutliches Minus da steht, weil eigentlich alles, wo Tech drauf stand, in diesem Jahr unter die Räder gekommen ist, wahrscheinlich sogar zweistellig.
Ja, minus 22% im laufenden Jahr.
Ja, ich habe nur gesehen, dass die Reaktion auf die doch guten Zahlen eher enttäuschend gewesen ist.
Ja, also es ging erst tatsächlich nach oben, nachbörslich, aber im Großen und Ganzen im laufenden Jahr minus 22%. Aber wir relativieren das Bild mal. Auf Einjahressicht immer noch starke plus 43% und auf Fünfjahressicht sogar bockstarke 714% plus.
Da kann man das verschmerzen.
Da kann man es verschmerzen. Und dennoch sieht man, glaube ich, in welcher toughen Zeit wir uns gerade bezogen auf die US-Aktien befinden. Ganz kurz nochmal Analystenschätzungen, auch da extrem bullisch. Wir haben Zugriff auf 41 Analystenschätzungen, 29 mal kaufen, 7 mal übergewichten, 5 mal halten. Durchaus positiv. Mal schauen, wo da auch die weitere Reise hingeht. Ob wir jetzt nur eine kleine Konsolidierung gesehen haben oder sich dieser Trend weiter vollzieht nach unten. Mal schauen. Das war's aber von mir.
Genau. Ich habe tatsächlich ein Unternehmen, was auch tatsächlich auf Wochenbasis sogar komplett gegen den Trend im Plus geschlossen hat. 9% Plus auf Wochenbasis. Wir gucken in die zweite Reihe, in den MDAX und gucken auf Deutschlands größten Optikerkonzern. Wir sind bei Fielmann.
Brille Fielmann,
genau. Und Fielmann kann auf ein durch die Bank positives Jahr 2024 zurückgucken. 15% plus beim Umsatz auf 2,3 Milliarden Euro. Und schön ist eigentlich immer auch, wenn der Gewinn noch stärker steigen kann als der Umsatz. Das spricht dann für eine anständige Marge. Und so war es auch bei Fielmann. Der Gewinn legte nämlich um 23% auf 491 Millionen Euro zu. Und wenn wir den Gewinn durch den Umsatz teilen, dann bleiben da knapp 22 22% Marge für das letzte Jahr stehen. Und das sind immerhin 1,5% mehr als noch im Vorjahr. Und zu dieser verbesserten Profitabilität hat Lord Fielmann vor allem das Geschäft in Europa und die durchgezogenen Sparprogramme beigetragen. Ja, und man bleibt auch optimistisch fürs laufende Jahr. Man glaubt, hier die Position vielleicht sogar weiter ausbauen zu können. Hier wird eine Marge von 25% in Europa und 24% auf Konzernebene angestrebt. Ja, und das ist durch die Bank eigentlich auch an der Börse, so schlecht sie auch gelaufen ist, letzte Woche positiv quittiert worden. Man scheint an die Pläne zu glauben. Ich hatte es ganz am Anfang bereits gesagt, deutliches Plus auf Wochenbasis, komplett gegen den Trend, plus 9%. Da hat bestimmt auch geholfen, dass die Firma angekündigt hat, die Dividende um 15 Cent auf 1,15 Euro zu erhöhen. Das ist immerhin dann eine Dividendenrendite von aktuell 3,7%. Ja, und auch unsere DZ-Bank bleibt optimistisch und sieht hier einen zu hohen Bewertungsabschlag gegenüber den Mitbewerbern in der Branche. Kursziel wurde sogar nach oben angepasst, von 54 auf 58 Euro. Beim aktuellen Kurs von ca. 45 Euro wären das immerhin ca. 30% Kurspotenzial. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ja, hier geht die Reise erstmal in die Region, René.
Genau.
Du bist dran. Ich glaube, es geht nach Coesfeld.
Ja, es geht in deine Heimatstadt, genau. Ja. Da bin ich über einen Bericht gestolpert, den ich ganz interessant fand. Es geht um das Coesfelder Unternehmen Parador, ja, welches schon für seine hochwertigen Bodenbelege bekannt ist. Ich habe selbst im Zuge unseres Umbaus vor 3-4 Wochen bei einem Parkettboden des Hauses Parador zugegriffen, aber es soll es dazu gewesen sein. Parador hat eine Photovoltaikanlage auf dem Dach seines neuen Logistikzentrums in Coesfeld in Betrieb genommen, ja, um die Nachhaltigkeitsstrategie zu unterstützen. Das Dach des 30.000 Quadratmeter großen Gebäudes wurde vollständig mit Solarpanelen ausgestattet. Mit einer Spitzenleistung von 4,1 Megawatt kann die Photovoltaikanlage den gesamten Strombedarf der Produktion am Standort Coesfeld decken. Und vielleicht ganz interessant, bereits am ersten Betriebstag, an einem trüben Januartag mit geringer Sonneneinstrahlung, hat die Anlage 1,5 Megawatt geliefert, was mehr als die Hälfte des tatsächlichen Verbrauchs an diesem Tag entsprach. Ja, die Maßnahme ist Teil des Ziels, bis Ende 2025 CO2-neutral zu produzieren. Das Logistikzentrum, was gebaut wurde, war eines der größten Investitionen des Unternehmens, wurde 2024 fertiggestellt und stärkt Parador internationales Wachstum und das Thema Nachhaltigkeit. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den 4,1 Megawatt Spitzenleistung. Ich habe das mal bei ChatGPT eingegeben. Also mit 4,1 Megawatt könnte der Strombedarf von etwa 1000 durchschnittlichen Haushalten für ein ganzes Jahr gedeckt werden. Also schon eine extrem
schon ordentlich,
harte, ja, gute Leistung, die dort produziert wird. Ja, fand ich ganz interessant und schon imposant, wie diese Bilder aussehen, die ganzen Solarpaneele, ja, auf dem Dach. Ja. Das war's aber zur Region. Du kommst zum Ausblick, Christoph.
Wir sind beim Ausblick, genau. Und wir haben durchaus ein, zwei interessante Daten von der volkswirtschaftlichen Seite. Mittwoch und Freitag. Mittwoch einmal die Inflationszahlen USA. René, du hast es vorhin schon angesprochen. Ja. Da muss man tatsächlich gucken, inwieweit die Politik von Trump sich vielleicht jetzt sogar schon auf die Inflation negativ auswirkt. Da wird bestimmt auch die Börsenwelt hingucken, weil daraus abgeleitet ja auch wieder die Zinspolitik
der amerikanischen
Notenbank. Man erwartet tatsächlich einen Anstieg, eine Reduktion auf 2,9% bei den Verbraucherpreisen. Ohne Nahrung und Energie liegen wir bei 3,2% in der Erwartung. Also sind wir schon auch noch einen Tacken weg von den 2%, die grundsätzlich angestrebt werden. Aber das wird interessant sein zu gucken, wo die Reise hingeht. Und dann haben wir am Freitag nochmal das Verbrauchervertrauen aus den USA. Bestimmt auch eine Zahl, Stichwort privater Konsum und die Bedeutung für die amerikanische Volkswirtschaft. Da haben wir, glaube ich, oft genug hier schon drauf hingewiesen. Dann haben wir auf der Unternehmensseite auch noch ein paar Unternehmen, die diese Woche kommen. Sind da schwerpunktmäßig in Deutschland unterwegs, vielleicht aus den USA eine CrowdStrike heute nachbörslich. Ansonsten haben wir heute noch im Tagesverlauf die Henkel und die VW. Wir haben die Porsche, also durchaus eine Autowoche in dieser Woche, die Porsche die nächste Woche Zahlen präsentiert. Und dann haben wir am Freitag, Donnerstag, der 13. Noch Rheinmetall. Da sind die Auftragsbücher mal definitiv prall gefüllt und am Freitag schließt das Ganze mit BMW und Daimler Truck. Also eine Autowoche, die vielleicht auch nochmal spannend ist dann für die nächste Woche. Ja. Das soll es dann auch mit dem Ausblick schon gewesen sein.
Soll es gewesen sein, auch für die Folge. Ja, lassen Sie uns gerne ein Abo da, empfehlen uns weiter, schreiben Feedback an podcast@vrprivatebanking.de. Die E-Mail-Adresse dürfte mittlerweile bekannt sein. Danke fürs Zuhören. Wir sprechen
auch von mir, lieben Dank.
In der nächsten
Alles
Woche.
Gute. Tschüss. Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.